Viele Bluthochdruckpatienten können ihren Bluthochdruck deutlich senken und zwar ganz ohne Medikamente. Wie das geht, das besprechen wir jetzt. Herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt, dem Podcast zum Thema Präventivmedizin. Hallo und herzlich willkommen in der Gesundheitswerkstatt und der dritten Folge in unserer kleinen Miniserie zum Bluthochdruck. Die ersten beiden, die waren ein bisschen theoretischer auf eine Art und jetzt geht's ans Fleisch, ans Eingemachte, an das, was die meisten von euch wahrscheinlich interessiert, nämlich die Frage, wie man den Bluthochdruck senken kann, wenn man ihn hat und das ohne Medikamente. Also wir machen hier lebensstilbasierte Präventivmedizin. Und da ist der Bluthochdruck und eben der Möglichkeitsraum, den wir da mit Lebensstilinterventionen ausschöpfen können, sehr groß und ein schönes Beispiel dafür, wie diese lebensstilbasierte Präventivmedizin funktionieren kann. Ich kann aus eigener Erfahrung berichten, ich hatte im Studium so hochnormale, leichtgradig erhöhte Werte, immer 140, 135 systolisch. Und meine Hausärztin meinte damals, ach Herr Binder, machen Sie sich keine Sorgen, Sie sind ja noch so jung. Wer die Pathogenese, die Krankheitsentstehung der kardiovaskulären Erkrankungen versteht, der weiß, dass das ein ganz ungünstiger Trugschluss ist und auf die lange Sicht eben statistisch schief geht. Und ich kann sagen, dass ich heute tiptop Blutdruck habe. Die Tatsache oder der Umstand, dass ich im Studium schon so leichtgradig erhöhte Werte hatte, lässt erahnen. Und es ist auch so, wenn man in meine Familienanamnese guckt, dass ich da eine Vorbelastung, eine Prädisposition habe. Also die Gene, die spielen da einfach auch eine Rolle und zu denen, ja, die kriegen wir von unseren Eltern und wenn wir sie haben, dann können wir sie nicht mehr ändern. Aber eben die Epigenetik, das, was dann moduliert wird über Lebensstil, das können wir beeinflussen und da haben wir eben beim Bluthochdruck einen riesigen Potenzialraum. Dass das möglich ist, ja, und so 20 mm Hg zum Beispiel als Synergieeffekt über verschiedene Interventionen absolut machbar ist für viele Patientinnen und Patienten. Das habe ich auch wiederholt, nicht nur an mir, sondern auch bei Klientinnen und Klienten jetzt gesehen. Das heißt, ich lade euch wirklich ein, das, was ich euch jetzt gleich erzähle, ein bisschen als Leitfaden, als Orientierung zu nehmen, ein bisschen als Checkliste. Ich werde das auf eine Art einfach abarbeiten und euch auflisten. Und dann könnt ihr gucken, womit ihr was anfangen wollt, was ihr testen wollt. Und wenn ihr das aber tatsächlich macht, dann ist eben die Wahrscheinlichkeit relativ groß, dass ihr Medikamente absetzen könnt, wenn ihr jetzt schon welche nehmt und Bluthochdruck habt oder zumindest reduzieren könnt. An dieser Stelle möchte ich oder verweise ich auf meinen Disclaimer. Ich werde den jetzt nicht neu vollumfänglich hier formulieren, aber die Kurzfassung ist, don't do stupid shit. Also lest ihn bitte durch. Und wenn ihr auch nur fraglich einen Bluthochdruck habt, dann geht damit zum Arzt. Das, was ich euch hier anbiete, das ist kein Widerspruch zu Medikamenten, sondern das geht gut zusammen. Und wenn ihr es geschickt anstellt und euch auf den Weg macht, dann ist die Wahrscheinlichkeit eben groß, dass ihr Medikamente langfristig absetzen könnt. Das muss aber letztlich ärztlich begleitet sein, wenn jetzt die Indikation zu einer medikamentösen Therapie besteht. Weil das Bluthochdruck auf die lange Sicht richtig, richtig doof ist, also dass ihr euch selber ins Knie schießt, wenn ihr den Bluthochdruck habt und ihn nicht einstellt. Das habt ihr vor allen Dingen in der ersten Folge, wo ich so Epidemiologie und Pathogenese oder Pathophysiologie, die Grundlagen dessen, was dann passiert, wenn man Bluthochdruck hat, erklärt habe. Also das ist nicht gut und der gehört eingestellt. Ich belasse es für den Moment dabei und jetzt geht's los mit der Liste und den verschiedenen Interventionen, die ich euch vorschlagen, anbieten möchte, zu denen ich euch einlade. Und der erste Punkt auf dieser Liste, das ist die Gewichtsreduktion bei Menschen, die übergewichtig sind und Bluthochdruck haben. Es gibt Studien, die nahelegen, dass 1 Kilogramm Gewichtsverlust oder Fettverlust, idealerweise viszerales Fett, eine Reduktion des systolischen Blutdruckwertes um ungefähr 1 mm Hg, vielleicht sogar einen Tick mehr machen. Also aus einer Studie aus 2003 von Neter und Kollegen hat man gesehen, dass eben durchschnittlich 5 Kilogramm Gewichtsverlust über 5 mmHg den systolischen Blutdruck abgesenkt haben. Und jetzt kann man so in die echte Welt gucken und überlegen, es gibt viele Bluthochdruckpatienten, die irgendwie 20 Kilo Übergewicht haben. Wenn sie 10 davon verlieren, dann haben sie schon eine Reduktion bei einem Ausgangswert von hypothetischen 140 mmHg von auf einmal nur noch 130. Und wenn sie 20 Kilo verlieren, dann sind es vielleicht sogar die 20 Millimeter Hg. Also das ist relativ gut untersucht oder gibt es ganz gute Daten zu. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Viele der anderen Punkte, die ich euch jetzt gleich anbieten werde, die sind nicht so gut erforscht. Da gibt es nicht so gute Daten zu und die überlappen sich auch. Also wir haben häufig Synergieeffekte. Ich werde zum Beispiel Alkohol erwähnen. Und wenn ihr den Alkoholkonsum reduziert, dann wird die Reduktion des Alkoholkonsums, also weniger von diesem Nervengift, unmittelbar sich positiv auf den Blutdruck auswirken. Wir werden aber auch indirekte Effekte, zum Beispiel auf den Schlaf haben. Also wenn ihr weniger Alkohol trinkt oder gar keinen idealerweise unter Gesundheitsaspekten, dann werdet ihr besser schlafen und das wird als zweiter Punkt die Verbesserung des Schlafes sich auch positiv auf den Blutdruck auswirken. Das heißt, das sind keine isolierten mechanischen Signalwege. Wir sind ja keine Roboter oder Staubsauger oder Toaster, sondern komplexe, vielschichtig, multisystemisch organisierte Organismen. Und das bildet sich dann auch hier ab. Aber wie gesagt, wenn ihr die Punkte, die ich euch anbiete, so als bisschen Checkliste nehmt und eins nach dem anderen abklappert, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass als Synergieeffekte insgesamt das eine merkliche, quantifizierbare Verbesserung eures Blutdrucks bewirkt, sehr hoch. Und ein Punkt, der leider nicht so gut erforscht ist, zu dem es aber Hinweise darauf gibt, dass es hilfreich sein kann, ist die Kaliumsubstitution. Grundsätzlich, Verweis auf den Disclaimer, Kaliumsubstitution muss man vorsichtig machen, solltet ihr unter ärztlicher Begleitung machen, idealerweise auch regelmäßig monitoren, weil anders als bei anderen Elektrolyten, also beim Magnesium vor allen Dingen, wo man eigentlich nicht so viel falsch machen kann, über eine orale Substitution ist es beim Kalium so, dass man sich da auf jeden Fall in irgendwelche ungünstigen, nicht mit dem Leben vereinbaren Herzrhythmusstörungen oder sowas reinschießen kann. Das heißt, das muss man vorsichtig machen. Aber wenn man einen Kaliummangel hat, und es passiert interessanterweise häufig durch manche Blutdruckmedikamente, die so wirken, dass sie über die Niere eine vermehrte Wasserausscheidung bewirken und dadurch das Kalium mit ausgeschwemmt wird, so kann man sich es vorstellen, und die Patienten dann zwar mit Bluthochdruck das Blutdruckmedikament nehmen, darunter aber einen Kaliummangel haben, der sich nochmal negativ auf den Blutdruck auswirkt. Und wenn man das jetzt substituiert, also diese Patienten Kalium substituieren, und diesen relativen Kaliummangel ausgleichen, dann kann das in manchen Studien eine Reduktion des systolischen Blutdrucks um 4 bis 5 mm Hg bewirken. Das ist schon eine gute Reduktion, merklich spürbar. Auch Magnesium, auch da ist es leider so, dass es keine richtig guten Daten gibt, aber wir wissen, dass Magnesium überall im Organismus seine Finger im Spiel hat. Es gibt da auch eine eigene Podcast-Folge zu, wenn ihr zurückscrollen und die hören möchtet, aus dem letzten Jahr. Und das Magnesium hat unter anderem eben die Finger im Spiel bei der Gefäßmuskulatur oder der Modulation der Gefäßweite. Es gibt die Vasodilatation, die Weitstellung oder die Konstriktion, die Engstellung. Darüber wird der Blutdruck mitreguliert unter anderem. Und wenn ich jetzt ausreichend Magnesium habe, dann funktioniert diese Regulation besser und dann kann ich auch eine Reduktion des systolischen Blutdruckwertes um ca. 5 mm Hg bei einzelnen Patienten erreichen. Das heißt, eine Substitution zum Beispiel mit 400 Milligramm am Tag, vielleicht gesplittet auf zwei Einzeldosen, ist eine gute Idee, sollte man auf jeden Fall testen, wenn man Bluthochdruck hat. Jetzt haben wir über Kalium, Magnesium gesprochen, dann fehlt noch der dritte im Bunde, das Natrium. Und da ist es so, dass die Pauschalempfehlung ist, wir sollen Natrium möglichst reduzieren, also zum Beispiel unter 5 Gramm pro Tag als Tageszufuhr bleiben. Es gibt auch Studien, die zeigen, dass wenn man die Salzzufuhr, also das Natrium, reduziert, das eine Reduktion von bis zu 5-6 mm Hg bewirken kann. Und das wird als Pauschalempfehlung auch von allen erzählt in der Medizin. Das bedarf aber eigentlich einer eigenen Podcast-Folge, weil diese Empfehlung so aus meiner Sicht erstens zu kurz greift, weil sie ein sehr individuelles Ansprechen hat. Also manche, vor allen Dingen Bluthochdruckpatienten, da gut drauf ansprechen und andere aber sehr schlecht. Und das häufig dann in der echten Welt bewirkt, dass Leute zum Beispiel so Zuckersucht kriegen, also so Heißhungerattacken. Die wollen dann den ganzen Tag Cola trinken und das kann man physiologisch auch erklären, warum das so ist. Wenn jemand sich jetzt sehr salzarm ernährt, weil der Hausarzt oder der Kardiologe das erklärt hat und dann aber den ganzen Tag Cola trinkt, dann ist natürlich unterm Strich nichts gewonnen. Ich könnte da jetzt noch mehr zu sagen, ich mache das aber an dieser Stelle nicht. Ich nehme es mit in die Liste auf, auch weil es so als Pauschalempfehlung von ganz vielen Experten in der Medizin propagiert wird. Ich persönlich bin bei dem Punkt ein bisschen zurückhaltend oder würde das eben testen und schauen, wie es mir damit geht. Und wenn ich super damit fahre, okay, dann kann ich natürlich Natrium- oder Salzkonsum reduzieren und dann kann es ein Baustein sein, aber eben, wie gesagt, mit einer gewissen Vorsicht. Ein weiterer Punkt und vielleicht mein Lieblingsinterventionspunkt, das ist das Atemtraining. Es gibt nämlich solche Atemwiderstandstrainer. Wenn ihr das Video seht, dann seht ihr jetzt auch den Trainer. Wenn ihr den Podcast hört, könnt ihr es einfach mal googeln. Atemwegswiderstandstrainer, IMST zum Beispiel, könnt ihr googeln. Gibt es verschiedene Hersteller. Der hier ist jetzt von Power Breath. Und ich habe mir den besorgt, zum einen, um zu wissen, was ich meinen Klientinnen und Klienten so zumute, aber auch, weil ich es auch einfach im Alltag nutze, um irgendwie zum Wachwerden, wenn ich so eine Pause, irgendwie eine Arbeitspause am Computer habe und weil es auch natürlich die Atemhilfsmuskulatur oder Atemmuskulatur trainiert und dadurch einen positiven Trainingseffekt auf Ausdauerleistung zum Beispiel hat. Früher die Triathleten, habe ich gehört, saßen mit Strohhalm auf der Couch, wenn sie Fernsehen geguckt haben und haben dadurch die Atemhilfsmuskulatur trainiert. Und das kann man heute mit solchen Trainern eben machen, wo man den Widerstand einstellen kann unten. Es gibt auch ganz fancy Dinge, die dann digital über die App am Handy gesteuert werden. Das braucht ihr nicht unbedingt, ja, aber den Atemtrainer an sich solltet ihr euch definitiv angucken aus meiner Sicht, wenn ihr Bluthochdruck habt, weil es da relativ gute Interventionsstudien auch sieht, wo man beobachtet, dass in einem relativ kurzen Interventionszeitraum von 6 Wochen häufig der systolische Blutdruck um bis zu 9 mm Hg gesenkt werden kann. Das ist eine richtige Hausnummer. Wenn ihr 9 mm schafft, da könnt ihr garantiert die Medikamente reduzieren oder sogar ein Präparat absetzen, wenn ihr mehrere nehmt. Das muss natürlich nicht immer so groß sein. Der Effekt kann auch sein, dass ihr nur 5, 6 mm Hg habt. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr davon profitiert, ist sehr hoch. Und das ist nicht invasiv, das ist kostengünstig, das liegt in der Hand des Patienten, das kauft ihr euch und dann habt ihr es zu Hause und dann hält das wahrscheinlich mehrere Jahre. Also das ist eine total coole Intervention und es irritiert mich oder es wundert mich, warum das überhaupt nicht verbreitet ist. Also ich habe noch nie einen Arzt, einen Kardiologen, einen Hypertensiologen, irgendwen darüber sprechen hören. Und das ist total schade, weil da so viel Potenzial mit einem relativ geringen Aufwand oder Preis dahinter steckt. Also die Widerstandsatemtrainer, die empfehle ich euch auf jeden Fall. Wenn wir über Atemtraining sprechen, ist es naheliegend, dass wir auch über Training im Sinne von Ausdauertraining oder Krafttraining sprechen. Und da gibt es Interventionsstudien, die zeigen, dass dann zum Beispiel 3-4 Mal die Woche 30 bis 60 Minuten eine Reduktion von 5 bis 10 mm Hg des systolischen Blutdrucks bewirkt. Was machen wir damit? Das ist natürlich total schwierig einzuordnen. Und insgesamt braucht das Trainingsthema, das den größten Potenzialraum für Gesundheitsförderung langfristig hat, wenn man die einzelnen Lebensstilsäulen aus meiner Sicht betrachtet, ist Training einfach essentiell wichtig und vielleicht die wichtigste Säule, die aber eben viel Personalisierung und Begleitung braucht. Es ist jetzt viel zu kurz gegriffen, wenn ich euch sage, macht 3-mal die Woche 30 Minuten Lauftraining oder sowas. Das wird euch nicht gerecht. Es braucht eine Einbettung. Wir müssen gucken, wo habt ihr Verletzungsrisiken, was funktioniert in eurem Alltag, worauf habt ihr Lust, dass ihr wirklich langfristig dabei bleibt, wo habt ihr dezidierte Defizite, wo sind Sachen schon ganz gut angelegt. Also da braucht es wirklich wie so oft den Schritt zurück und einen guten personalisierten Masterplan. Und da reicht es nicht zu sagen, macht ein paar Mal die Woche irgendwie Lauftraining die Woche. Trotzdem möchte ich natürlich den Punkt aufnehmen, weil es ganz klar ist, dass ihr, gerade wenn ihr bisher kein Training macht, wenn ihr nicht regelmäßig ins Schwitzen kommt, also wenn ihr nur in Anführungszeichen Alltagsbewegung vielleicht ausreichend habt, aber nicht die Sportklamotten anzieht, ins Fitnessstudio geht, irgendwie euch im Vereinssport organisiert und trefft oder irgendeinen Individualsport draus macht, irgendwas, wo ihr richtig ins Schwitzen kommt, wenn ihr das bisher nicht tut und das anfangt, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass das auch sich positiv auf euren Blutdruck auswirkt, sehr, sehr hoch. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, auch wenn es, wie gesagt, diese Personalisierung braucht. Personalisierung braucht es auch beim Thema Schlaf. Und das ist so, dass wenn ihr schlecht schlaft und dann euren Schlaf verbessert und auf eine gute, angemessene Schlafenszeit und eine gute Schlafensqualität kommt, ihr ein Potenzial von 3 bis 5 mm Hg ungefähr habt. Das ist natürlich auch wieder sehr eindimensional, wenn ich so diese Zahl raushaue, aber ihr seht, Wenn ihr schlecht schlaft, dann ist es natürlich in vielerlei Hinsicht nicht zuträglich für die Gesundheit und man kann es auch im Blutdruck messen. Also wenn ihr Tiefschlafzeit vor allen Dingen verlängert, dann wird sich das sehr wahrscheinlich auch auf den Blutdruck auswirken. Schlaf geht auf eine Art einher mit einem weiteren Punkt, nämlich dem Stressmanagement oder dem Stresserleben. Wenn wir in der äußeren Welt konfrontiert sind mit Stressoren, wie auch immer die aussehen, und dann subjektiv Druck erleben, Stress erleben, dann sagt man auch, oh, jetzt habe ich hohen Blutdruck. Ja, und warum sagt man das? Weil tatsächlich der Blutdruck natürlich hochgeht. Und das kann man auf physiologischer Ebene total gut erklären. Ist ja naheliegend. Stress, subjektiver Stress, Stresshormone, Cortisol, Katecholamine, Noradrenalin, Adrenalin, macht Vasokonstriktion. Ja, die Gefäßmuskulatur, die ich beim Magnesium erwähnt hatte, die wird eng, die Gefäße werden eng, Blutdruck geht hoch. Das heißt, wenn ihr euch häufig im Alltag, sei es durch euren Job, durch Lebensumstände, irgendwie in Situationen befindet, wo ihr sagt, boah, jetzt habe ich Stress und da Wege findet und die sind eben auch sehr individuell. Was soll ich jetzt so in 10 Sekunden über Stressmanagement sagen? Die sind sehr individuell. Es gibt Leute, die da Meditation, progressive Muskelentspannung, Yoga, einfach in der Natur sein, gute Zeit, gute Beziehung pflegen. Ja, das hat so viele Spielarten. Die dürft ihr für euch individuell entdecken. Aber wenn ihr das tut und dann irgendwann nach einer Zeit das Gefühl habt, okay, irgendwie so die Stressoren im Außen, die haben sich nicht sonderlich geändert, aber mein Erleben im Alltag ist anders geworden, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sich das auf euren Blutdruck positiv auswirkt. Und deswegen habe ich es an dieser Stelle erwähnt. Zum Schluss gibt es noch 2 konkrete, handfeste Punkte, nämlich das Koffein und den Alkohol. Wenn ihr Koffein konsumiert, dann macht das Blutdruckanstieg. Ja, über Katecholamine, über Noradrenalin zum Beispiel, aber auch das Koffein selbst macht diese Vasokonstriktion. Dann geht der Blutdruck hoch und jetzt könnt ihr überlegen, wenn ich viel Koffein konsumiere, über Energydrinks, über Kaffee, über was auch immer ihr so da trinkt oder esst, wo Koffein drin ist, dann macht es den Blutdruck hoch und wenn ihr weniger davon esst, naja, dann geht der halt nicht so hoch, der Blutdruck. Als Pauschalempfehlung habe ich irgendwo gelesen 300 Milligramm, aber das ist wieder unsinnig, die so rauszuhauen, weil es eben auch hier ein sehr individuelles Ansprechen gibt. Und zum Beispiel ich persönlich, ich weiß, ich habe verlängerte Halbwertszeit, also die durchschnittliche Koffein-Halbwertszeit, das sind 6 Stunden. Das heißt, wenn jemand, der 0815-Deutsche, am Morgen um 8 Uhr seinen Kaffee trinkt, und da sind wegen mir 80 Milligramm Koffein drin, dann hat der nachmittags oder mittags um 2 noch 40 Gramm, also die Hälfte davon. Die Halbwertszeit des Koffeins beträgt 6 Stunden. Ich weiß, dass ich eine längere Halbwertszeit habe. Also wir haben unterschiedliche Enzymaktivitäten und meine Enzyme, die sind ein bisschen gemütlich, was den Koffeinanbau angeht. Das weiß ich aus einer Gendiagnostik, wo das als Fun Fact mit drin stand. Ich erlebe es aber auch subjektiv. Also ich darf abends, ich merke es dann beim Schlaf ganz doll, auf gar keinen Fall Kaffee trinken, sonst schlafe ich deutlich schlechter. Das heißt, wir haben hier auch wieder ein unterschiedliches Ansprechen, aber wenn jemand viel Kaffee konsumiert und viel Koffein dadurch zuführt, dann wird sich das eben auf den Blutdruck auswirken und wieder auch indirekt, wenn wir über Synergieeffekte sprechen, auf den Schlaf. Das heißt, da lohnt es sich, damit zumindest zu spielen. Ja, ich komme jetzt nicht mit dem erhobenen Zeigefinger und sage, ihr dürft keinen Kaffee mehr trinken. Es gehört ja irgendwie zum Leben dazu, wenn man es genießt. Aber ihr dürft damit spielen und mal experimentieren und gucken, ob ihr, wenn ihr jetzt 4-5 Tage diszipliniert nur morgens 1-2 Kaffees trinkt, ob sich das auf den Blutdruck auswirkt, wenn ihr sonst eben 5, 6, 7, 8 Kaffees über den ganzen Tag verteilt trinkt. Beim Alkohol ist es ein bisschen einfacher aus meiner Sicht. Der ist eigentlich wirklich für nichts gut. Auch hier sage ich das nicht moralisch. Also wenn ihr beim Italiener sitzt und den Rotwein wirklich genießt mit eurer Frau, mit eurem Mann irgendwie in Gemeinschaft, das gehört zum Leben dazu. Aber das dritte Gewohnheitsbier am Abend, das ist einfach für nichts gut. Das solltet ihr in jeder Hinsicht sein lassen und auch in Bezug auf den Bluthochdruck, weil wenn man nämlich zu viel Alkohol konsumiert und das dann sein lässt, man in Studien sieht, dass der so 5 mm Hg auch nochmal absinken kann durch diese Intervention der Reduktion des Alkoholkonsums. Das wären die Punkte, zu denen ich euch einladen möchte. Es gäbe oder gibt garantiert noch mehr, aber ich glaube, mit dieser Liste habt ihr eine ganz gute Orientierung und könnt euch jetzt auf den Weg machen und dann vielleicht in einigen Wochen freudestrahlend zu eurem Hausarzt spazieren und ihn bitten, eure Medikation zu reduzieren. Ich danke euch wie immer fürs Zuhören, fürs Zuschauen vielleicht. Ich freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir heute gefallen hat, dann freue ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung, zum Beispiel auf Apple Podcast. Wenn du Fragen hast, dann schreib sie mir gern an mail@moritzbinder.com. Und wenn das, was ich hier erzähle, für dich Sinn ergibt und du herausfinden möchtest, ob eine Zusammenarbeit Sinn ergibt, dann trag dich auf meiner Webseite für ein kostenloses Erstgespräch ein. Mach's gut und bleib gesund!